Mann, für deine umfangreiche Wachturmzusammenfassung. Bestimmt hat uns dieser Artikel angespornt, darüber nachzusinnen, wie wir diese praktische Anleitung bei uns in unserer Heimatversammlung umsetzen können. Und wir können sagen, dass dieser Studienartikel ein Bedürfnis gestillt hat. So haben aber auch wir als Kreis besondere Bedürfnisse. Und unser Kreisaufseher, der Bruder Laste, wird nun in dem Programmpunkt den Bedürfnissen des Kreises Aufmerksamkeit schenken, näher darauf eingehen. Bitte, Bruder Laste.
Wir freuen uns, ihr lieben Brüder, euch alle zu sehen. Das ist immer ein herrlicher Anblick und lässt uns wissen, wie sehr ihr die Belehrung Jehovas schätzt. Gestern habe ich ja schon etwas zu meiner Person gesagt, aber ich habe euch noch nicht alles gesagt. Und wenn ihr das erlaubt, füge ich noch ein paar Einzelheiten hinzu, zu dem, was zu den Lastes gehört. Also ihr könnt das alles vergessen, aber ich sage es halt mal. Meine liebe Regina und ich, wir sind 136 Jahre alt, zusammen natürlich. Zusammen sind wir auch 92 Jahre verheiratet. Und gemeinsam stehen wir über 91 Jahre im Vollzeitdienst. Der Vollzeitdienst war sowohl der Lebenswunsch meiner Frau als auch meiner. Aber unabhängig voneinander haben wir diesen entwickelt. 1969 hat uns die Gesellschaft in den Sondervollzeitdienst gerufen. Seit 1977 dürfen wir im reisenden Dienst sein, mit Ausnahme der Jahre, wie Bruder Hinz schon gestern erwähnte, wo wir beim Bethel-Neubau mithelfen durften. Aber ansonsten, ihr lieben Brüder, waren wir nur im Süden tätig. Also dazu gehört Baden-Württemberg und Bayern. Und zu guter Letzt, in den vergangenen 3 Jahren, da waren wir unter anderem auch in der Gegend tätig, in der viele Franken und Schwaben Urlaub machen. Ja, ja, in dem schönen Allgäu, Oberstdorf zum Beispiel, Kleinwalsertal. Ja, da haben wir gepredigt. Natürlich auch in Füssen und in Immenstadt und in Memmingen und in Kempten und auch etwas bei den Donauschwaben, also so Günzburg, Krumbach. Aber was ist das hier gegen den Kreis 453? Ja, da gibt es auch Berge, die heißen meistens Weinberge. Und ihr lieben Brüder, ich habe festgestellt, es gibt auch jede Menge Berge von Arbeit. Und diese Arbeit dürfen wir miteinander verrichten. Jofa hat uns in ein Erntefeld miteinander gestellt. Das ist momentan für uns der Kreis 453 und das sind die 21 Versammlungen, denen wir dienen dürfen und da arbeiten wir gern mit euch zusammen. Und naja, gibt es nicht noch mehr zu sagen? Dann vertröste ich euch auf den Tagessonderkongress. Da erfahren wir dann mehr über die beiden Neuen in eurem Kreis. Aber nun zu dem, was uns so bewegt in der Überlegung Bedürfnisse des Kreises. Und da darf ich euch gleich mal bitten, mit mir die Offenbarung Kapitel 2 aufzuschlagen. Jesus wendet sich gemäß dem Vers 19, 18 und 19 an die Versammlung Thyatira. Und dieser Versammlung macht er ein Kompliment. Er sagt zu ihr, ich kenne deine Taten, erstens. Dann heißt es weiter, und deine Liebe. Und drittens, deinen Glauben und deinen Dienst. Und fünftens, dein Ausharren und weiß, dass deiner letzten Taten, sechstens also, mehr sind als der früheren. Mit diesen Worten macht Jesus den Gliedern der Versammlung darauf aufmerksam, dass er genau weiß, was dort an vortrefflicher Arbeit, an heiligem Dienst für Jehova und für Menschen geleistet wurde. Vortrefflichste Arbeit, würden wir sagen. Natürlich hatte die Versammlung Thyatira auch ihre Schwächen und ihre Fehler. Aber sie war auf anderen Gebieten sehr, sehr stark. Und Jesus wollte die Versammlung einfach wissen lassen, ich kenne eure Werke, ich weiß um eure Anstrengungen und ich möchte auch wissen lassen, das ist im Himmel nicht unbemerkt geblieben. Als Johannes so diese Worte niederschrieb, die von Jesus letztendlich kamen, ich kenne deine Taten, dann können wir sicher sein, dass die Offenbarung, die ja für die Zeit des Endes noch von größerer Bedeutung ist als im ersten Jahrhundert, dass uns Jesus wissen lässt, ich kenne die Werke meiner treuen Nachfolger im 20. und 21. Jahrhundert ebenso. Also nicht nur, dass Jesus sie sieht, nein, er anerkennt diese Taten. Das heißt, Taten in Verbindung mit der Bereitschaft auszuharren. Er sieht die Freude seiner Nachfolger im Evangelisierungswerk. Er weiß, welche Anstrengungen damit verbunden sind. Er weiß, wie sehr man sich mitunter auch überwinden muss, in den Haus-zu-Haus-Dienst und in andere Arten des Dienstes tätig zu sein. Da muss man sich direkt aufraffen. Jesus weiß auch, wie schwierig es ist, einer ungläubigen Generation die gute Botschaft zu verkündigen. All das weiß Jesus. Und schauen wir uns die Tätigkeit in unserem Kreis an, zumindest was einen Rückblick betrifft über die letzten 6 Monate. So können wir sagen, in unserem Kreisteil 453b, gestern hörten wir es schon, sind 768 Verkündiger tätig. Und unsere Brüder und Schwestern sind voller Elan und voller Eifer in dem Erntewerk unterwegs. Wenn man so daran denkt, dass jeder von ihnen durchschnittlich 8,8 Stunden im Predigtwerk pro Monat einsetzt. Das ist also sehr positiv, wie unsere Brüder und Schwestern, wie ihr das tut. Und ich denke, eure Anstrengungen haben ein von Herzen kommendes Lob verdient. Ihr lieben Brüder, macht weiterhin so. Jesus kommentierte der Versammlung Thyatira, ich kenne deine Liebe. Also er macht auf den Beweggrund unseres Wirkens, unseres Daseins als Diener Jehova aufmerksam. Der Beweggrund muss Liebe sein. Und das Predigtwerk, das ihr durchführt, ist sicherlich Ausdruck eurer Liebe zu Jehova und zu den Menschen. Und das ist es, was bei Jehova und bei Jesus zählt. Ob es nun viel ist oder ob es wenig ist, was jemand tun kann, alles, was aus Liebe getan wird, ist stets das Beste. Und wenn jemand das Beste für jemanden tut, dann tut er sicherlich alles, was er kann. Und wir tun das Beste für Jehova, unseren fürsorglichen Vater, unseren Lebenerhalter, für den Souverän des Universums. Und wir freuen uns, dass wir für ihn und für Menschen tätig sein können. Wir werden nicht zu denen gehören wollen, die sich mit einem Wohlfühl-Limit oder mit einem Last-Minute-Predigtdienst zufrieden geben. Nein, jemand, der Jehova liebt, setzt sich gern und freudig ein und überlässt den heiligen Dienst der Verkündigung nicht dem Zufall oder der letzten Minute. Welch eine Freude ist es auch zu wissen, dass in unserem Kreisteil 28 allgemeine Pioniere tätig sind. Und diese allgemeinen Pioniere wurden in den vergangenen 12 Monaten von 111 verschiedenen Hilfspionieren flankiert. Oder wir, die Königreichsverkündiger, haben mit diesen 111 Hilfspionieren arbeiten können. Man sieht, hier wird allerhand Energie und Ausdauer in das Predigtwerk investiert. Kommen wir zum dritten Merkmal aus dem Vers 19. Jesus sagte, ich kenne deinen Glauben. Nun denn, meine lieben Brüder und meine lieben Schwestern, was für einen Glauben sieht er denn bei mir, bei dir, bei uns? Es gibt ja bezüglich des Glaubens ja, da spricht man ja vom Ausmaß oder von der Beschaffenheit des Glaubens. Also die Bibel erwähnt beispielsweise einen starken Glauben. Sie spricht von einem großen Glauben, von einem treuen Glauben oder auch davon, gesund im Glauben zu sein. Ja, sie spricht auch von einem befestigten Glauben. Es gibt aber auch anderslautende Erwähnungen bezüglich des Glaubens. Zurückweichender Glaube, Kleingläubigkeit und Unglaube. All diese verschiedenen Begriffe bezüglich des Glaubens haben nicht mit anderen Menschen zu tun, die auf uns Einfluss nehmen, sondern wie groß und wie stark, wie fest und wie treu dein Glaube ist, ob er befestigt ist, zurückweichend oder klein oder gar zum Unglauben abdriftend, bestimmt jeder Einzelne von uns selbst. Die Frage, die uns gestellt wird in der Überlegung, lautet, wie steht es denn um meinen Glauben? Ist er seit meiner Hingabe und meiner Taufe gewachsen, größer, stärker, befestigter geworden? Hat er sich gut entwickelt? Das ist von Bedeutung, denn ein wachsender Glaube kann auch ein Motor für Werke sein. Ich erinnere an 2. Korinther 4,13. Paulus erwähnt an dieser Stelle, weil wir nun denselben Glauben haben wie der, von dem geschrieben steht, ich habe Glauben ausgeübt, darum habe ich geredet, so üben auch wir Glauben aus und darum reden wir. Paulus zitiert da aus Psalm 116, Vers 10. Weil wir Glauben ausüben, deshalb reden wir. Und ich möchte euch 6 Gründe nennen, die damit in Verbindung stehen, Glauben auszuüben. Wer Glauben ausübt, spricht erstens über Jehova. Wer Glauben ausübt, verrichtet Werke, wie Jesus sie verrichtete. Und er sprach in Johannes 14 im Vers 12 darüber, dass seine Nachfolger größere Werke vollbringen würden als er. Er predigte 3,5 Jahre, er predigte nur in Judäa, in Samaria, Teilen in Galiläa, also in einem kleinen, begrenzten Bezirk. Und es gab damals recht wenige, die Botschaft annahmen. Unser Predigtwerk ist weltweit über eine längere Zeitspanne als 3,5 Jahre und 7 Millionen sind in diesem Predigtwerk integriert. Für wahr, du. Ja, du trägst dazu bei, dass sich Johannes 14, 12, Jesu prophetische Aussage für seine Nachfolger im ersten Jahrhundert und auch in unseren Tagen erfüllt. Wer Glauben ausübt, ist für andere ein Quell der Ermunterung. Wer Glauben ausübt, besiegt die Welt. Wer Glauben ausübt, hat keinen Grund zur Furcht. Und zu guter Letzt, wer Glauben ausübt, wird als würdig betrachtet, das Geschenk Gottes, die Gabe ewigen Lebens durch Christus, Jesus, den Loskaufserbringer, zu empfangen. Lohnt es sich nicht auch für uns alle, Glauben zu haben, auszuüben und beizubehalten? Und dann sagt Jesus der Versammlung Thyatira, ich kenne deinen Dienst. Mit dem Kommen Jesu hier auf die Erde nahm ja eine neue Art des Dienstes für Jehova seinen Anfang. Und Jesus ging darin führend voran. Er predigte von Haus zu Haus. Er predigte die gute Botschaft vom Königreich und er gab seinen Jüngern darüber hinaus den Auftrag, Jünger zu machen aus Menschen aller Nationen. Also die neue Art des Dienstes bestand darin, von Haus zu Haus und in anderen Möglichkeiten zu predigen und Menschen zu Jüngern zu machen. Und darum bildet der Haus-zu-Haus-Dienst das Rückgrat der Verkündigung, auch in deiner, auch in unserer Versammlung. Und Jesus sieht, wie ihr zu verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Orten die Botschaft verkündigt und dem Interesse nachgeht. Und da, ihr lieben Brüder, da stehen wir vor einer Herausforderung, aus wenigem Interesse etwas mehr zu machen. Das macht man so, wie wenn man vor einem Ofen steht, wo die Glut nahezu ausgegangen ist, sind nur noch einige Glutfunken im Ofen. Da lehrte mich meine Mutter schon als Kind, da muss man in die Glut hineinpusten, um diese Glutfunken zu entfachen. Ja, habe ich auch mal gemacht. Und dann hatte ich auf einmal Masern im Gesicht. Also das ist nicht die beste Methode. Aber man kann das Interesse bei Menschen sachte entfachen. Und ihr lieben Brüder, da lassen wir nicht nach. In der Rückbesuchstätigkeit, da finden wir nämlich diese Menschen, die zum ewigen Leben richtig eingestellt sind. Das fünfte Merkmal aus dem Vers 19 war: Ich kenne dein Ausharren. Jesus sieht, wie unter den unterschiedlichsten Verhältnissen und Umständen unsere Brüder sich dem Dienst für Jehova widmen oder dem Weg der Treue entsprechen wie Hiob. Krankheiten und Gebrechen setzen so manchen unserer lieben, treuen Brüder und Schwestern Grenzen. Aber Krankheiten und Gebrechen können dem Glauben und unserer Liebe zu Jehova keine Grenzen setzen. Das wollen wir uns merken. Er sieht, wie die Schwestern im religiös geteilten Haus mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber unsere treuen, tapferen Schwestern geben nicht auf, sondern machen mit Elan und unter Ausharren weiter. Und er sieht auch, wie einige unserer Brüder und Schwestern unter unglücklichen Lebensumständen auf dem Weg der Wahrheit voranschreiten und nicht stehen bleiben. Und er beobachtet auch, wie ihr trotz Gleichgültigkeit der Menschen, trotz Verleumdung, trotz ungerechtfertigter Kritik standhaft bleibt und nicht kapituliert. Und Jehova sieht auch unsere Kinder im Kindergarten. Halloween. Nicht? Sind unsere Kinder darauf vorbereitet, sich richtig zu verhalten? In der Schule gibt es sogenannte Feiern. Manche dauern sogar bis Mitternachts, werden aber anders deklariert. Da müssen unsere Kinder, standhaft bleiben und ihre innere Überzeugung darlegen. Die Heranwachsenden, unsere Jugendlichen in der Schule am Ausbildungsplatz, dort wird manchmal plötzlich eure Treue, eure Liebe zur Wahrheit und zu Jehova auf den Prüfstand gestellt. Da ist niemand da, wo man schnell mal anrufen kann: Mutti, was soll ich jetzt machen? Das überfällt unsere Jugendlichen und unsere Kinder. Dafür müssen sie ausgerüstet werden und es ist eine Freude, das im Volke Jehovas und auch hier in unserem Kreis zu beobachten, dass unsere Kinder und Jugendlichen kompromisslos dem Weg der Wahrheit entsprechen. Ihr lieben Kinder und Jugendlichen, wir sind stolz auf euch. Es wäre doch traurig, wenn man als Jugendlicher, als Erwachsener, als in die Jahre gekommener ausgeharrt hat und jetzt, wo wir auf der Zielgeraden sind, einfach sagen: Jetzt mag ich nicht mehr, jetzt ist mir die Luft ausgegangen. Das kann ja schon mal passieren, dafür gibt es ja auch Park- und Rastplätze, da wird wieder frische Luft aufgepumpt auf die Reifen, deswegen muss man nicht die Fahrt aufgeben, da bleibt man mal stehen, verschnauft und dann, ihr Lieben, dann geht es weiter. Jesus konnte der Versammlung Thyatira sagen: Ich weiß, die letzten Taten sind mehr als der früheren. Also eine Frage ist ja noch nicht gestellt worden. Was wollen wir denn in unserem Kreisteil anpacken? Gibt es einen Grund, sich zu fragen, müssen wir was verbessern? Ja, das gibt es durchaus. Wir haben ja gestern schon in Bezug auf die den Besuch des Kreiskongresses ein paar Zahlen gehört, die nachdenklich stimmten. Und das ist so in etwa auch die Wiedergabe dessen, was so in den Versammlungen im Augenblick sich darstellt. Um es mal in einer anderen Form zu sagen, pro 100 Verkündiger kommen gegenwärtig 2 bis 17 Verkündiger Woche für Woche ohne Zusammenkunft aus. Das betrifft unseren öffentlichen Vortrag, der ist also bei 98% Besuch, unsere Dienstzusammenkunft und das Versammlungsbuchstudium. Da treffen wir die 17% zu. Oder das ist etwas, was uns Sorgen treibt. Mögen wir niemals aus selbstsüchtigen oder materiellen Gründen Zusammenkünfte nicht besuchen. Ich nehme mal eine Situation, wie sie Woche für Woche auch passieren könnte. Also heute Abend wäre eine Zusammenkunft. Du hast noch viel zu tun oder andere plötzliche Überlegungen gehen durch deinen Sinn. Da ist ein Ehemann, ein harter Arbeitstag geht zu Ende. Er denkt schon, ach, wie schön ist es, wenn ich zu Hause bin, dann schlupfe ich noch schnell unter die Dusche, mache mich fertig, esse noch einen Happen und dann geht es los mit Karin und Marie-Louise und dem kleinen Christian in die Zusammenkunft. Aber während er das so überdenkt, kommt schon sein Arbeitgeber und sagt, Sie, da ist etwas ganz Dringendes dazwischen gekommen. Wir müssen heute länger arbeiten. Das bedeutet durchaus für Sie Überstunden. Das soll ja nicht umsonst sein, wir bezahlen das gern. Oder die Ehefrau und Mutter ist beim Abendessen vorbereiten und dann sieht sie den Berg Wäsche, der noch gebügelt werden müsste für den morgigen Tag. Und heute Abend ist Zusammenkunft, wie soll man das alles schaffen? Erst vor wenigen Wochen hat sie eine Ganztagsarbeit übernommen und jetzt dämmert es ihr vor Augen, dass man das gar nicht so ohne weiteres schafft. Und dann, ihr Lieben, das super, super Wochenende. Ein Hochdruckgebiet hat sich angekündigt. Sonnenschein von Donnerstag bis nächste Woche Dienstag. Also da muss man ja was unternehmen, das muss man ausnützen, wenn man jetzt schon diese Beweglichkeit auf 2 Rädern oder gar sich in die Luft begeben kann. Ein verlängerndes Wochenende im Süden, Zusammenkünfte am Freitag, am Sonntag, geht es nicht mal ohne? Wem würdest du den Vorrang geben? Den Überstunden, der Bügelwäsche, der Spritztour in den Süden?
Das erinnert mich an einen Gedanken, den ich mal im Wachturm gelesen habe. Das hat mit einer Selbstprüfung zu tun gehabt. Und zwar waren einige Brüder der Meinung, dass sie so ihre Zusammenkünfte recht gut und regelmäßig besuchen und haben aber diese Empfehlung mal umgesetzt, mal zu notieren, welche Zusammenkünfte sie tatsächlich besuchen. Einige Wochen waren da vorgesehen und sie waren erstaunt, was sie dann für Ergebnis hatten. Auf ihrer Liste war doch eine ganze Reihe von Zusammenkünften, die sie nicht besuchen konnten oder nicht besucht hatten. Das ist natürlich überraschend gewesen für diese Brüder.
Ja, daraus sieht man, Bruder Körner, dass das Gefühl durchaus täuschen kann und die Realität verwischt. Da können wir miteinander etwas vom Cornelius lernen. Apostelgeschichte Kapitel 10, ihr lieben Brüder, ist da ein Bericht aufgezeichnet. Da geht es darum, dass Cornelius gebeten wurde, den Petrus von Joppa abzuholen, um nach Caesarea zu gelangen. Und in der Zwischenzeit, bis diese Abordnung in Caesarea eintraf, da hatte der Cornelius alle Hände voll zu tun. Wir lesen im Vers 24, am Tag danach traf er, also Petrus, in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie natürlich und hatte seine Verwandten und vertrauten Freunde zusammengerufen. Das ging ja seinerzeit ganz schnell. Cornelius hat sein Handy genommen, zack, 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 nicht angerufen, ein SMS weggeschickt, zu den Verwandten vielleicht noch ein E-Mail. Ja, ihr lieben Brüder, heute können wir das in 1,5 Stunden bequem erledigen. Der musste seine Verwandten entweder selber aufsuchen oder eine Abordnung dahin schicken und dann auch noch sagen, ihr müsst unbedingt kommen, zu uns kommt ein Zeitzeuge Jesu Christi, ein Apostel, den müsst ihr unbedingt hören. Der musste sich ins Zeug werfen. Und das Ergebnis seiner Bemühungen, das lesen wir im Vers 33. Daher sandte ich sogleich zu dir, sagt Cornelius zu Petrus, und du hast gut getan, hierher zu kommen. Und so sind wir zu dieser Zeit alle vor Gott anwesend, um alles zu hören, was zu sagen dir von Jehova geboten worden ist. Anstrengung hat sich gelohnt, wie der Bericht es zeigt.
Das wird sicherlich für uns auch von Bedeutung sein. Der Druck wird ja nicht abnehmen in der Zeit des Endes. Im Gegenteil, wir müssen ja damit rechnen, dass wir noch mehr Druck in diesem System ausgesetzt sind. Und ohne stetige geistige Stärkung, sprich ohne regelmäßigen Versammlungsbesuch, da wird es wohl kaum möglich sein, diesem Druck tatsächlich standzuhalten.
Du hast recht. Und da erinnere ich mich an das, was den Israeliten in Bezug auf die wahre Anbetung geboten wurde, dreimal im Jahr vor Jehova zu erscheinen.
Du sprichst von 2. Mose 34, Vers 24.
Du hast recht, das können wir ja mal miteinander lesen.
Ja,
2. Mose 34, 24.
Hier heißt es: Denn ich werde die Nationen vor dir vertreiben und ich will dein Gebiet geräumig machen und niemand wird dein Land begehren, während du hinaufziehst, um das Angesicht Jehovas, deines Gottes, dreimal im Jahr zu sehen. Das hat aber Glauben erfordert. Das würde ja bedeuten, dass die Israeliten darauf vertrauen mussten, dass in der Zeit, wo sie ihr Land alleine lassen, um geistige Interessen an die erste Stelle zu setzen, nichts passiert, dass ihnen kein Nachteil entsteht. Tja, das war eine Zusicherung Jehovas, obwohl sie wehrlos eigentlich der Situation ausgesetzt waren.
Für uns würde das bedeuten, Bruder Körner, dass auch wir um den Besuch unserer Zusammenkünfte ringen wollen, dafür Opfer bringen wollen und dazu beitragen, dass unsere Zusammenkünfte im größeren Umfang von uns gefördert und unterstützt werden. Asaf schrieb eins: Es ist für mich gut, mich Gott zu nahen. Das tun wir in unseren Zusammenkünften ganz gewiss. Wir wollen genauso über unsere Zusammenkünfte denken und uns fest vornehmen, keine Zusammenkunft zu versäumen.
Das ist wirklich ein gutes Ziel.
Du weißt ja, ohne persönliche Ziele kommt man nicht voran. Der Besuch unserer Zusammenkünfte hat Jehova uns nicht freigestellt. Er gehört zu unserer Anbetung. Er ist unverzichtbar, um in der Wahrheit festzustehen, damit wir allezeit in der Lage sind, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Wollen wir das nicht alle? Ja.